Herzlich willkommen zu Spielmacher Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Mein Name ist Sebastian Hellmann und wir sprechen mit Menschen über Fußball, die wissen, wie das funktioniert auf dem Platz und neben dem Platz. Und wir sind ja grenzüberschreitend und sind heute in den Niederlanden und freuen uns sehr über unseren Gast. Er war Meister mit PSV, dann Champions-League-Sieger und spanischer Meister mit Barcelona, zweimal deutscher Meister und Pokalsieger natürlich mit den Bayern, italienischer Meister, Vize-Weltmeister, Vizemeister als Trainer mit PSV, belgischer Meister mit Royal Antwerpen und. Ein Wahnsinn. Marc van Bommel, herzlich willkommen.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Dankeschön. Ja, das ist schon gut zu hören, ja, dass man das wieder hört.
Mehr Titel als gelbe Karten, habe ich geguckt.
Ja, das wird knapp.
Das wird knapp. Ich fange mit einem Kompliment an, Marc. Wir haben natürlich in der Vorbereitung mit ganz vielen Leuten gesprochen, die mit dir gespielt haben, die dich trainiert haben und. Und alle sagen, das ist ein super Typ.
Ach, schön.
Ist das ein gutes Gefühl?
Ja, das ist ein sehr gutes Gefühl, weil das sind Leute, wo ich mitgearbeitet habe. Und im Gegenteil, zum Gegner oder Leute vom Verein, wo wir gegen gespielt haben, aber das ist das Schönste und das ist die größte Wertschätzung, dass die Leute, wo man mitgearbeitet hat, Spieler oder Mitarbeiter, dass das immer geschätzt ist, dass wie man sich im Verein bewegt, dass man versucht, sich zu identifizieren mit dem Verein, wo man gespielt hat. Und das ist nicht so normal, dass man das macht. Leute kommen und gehen wieder, aber wenn man das richtig fühlen will, wie der Verein tickt, dann muss man sich einleben und auch ganz normal mit den Leuten umgehen.
Und wenn ich deine Söhne frage oder deine Tochter, sagen die auch, das ist ein super Typ, der Marc van Bommel?
Das denke ich schon. Weiß ich nicht sicher, aber ich denke schon.
Bist du ein strenger Papa, ein netter Papa,
Nein.
ein großzügiger Papa? Oder?
Nein, eigentlich gar nicht streng. Wir haben drei Kinder. Wir haben Zwillinge, die sind jetzt 22, ein Junge und ein Mädchen. Und noch ein Junge von 20 Jahren. Und die waren sehr jung, wie wir nach Ausland gegangen sind. Aber meine Tochter hat Tennis gespielt, hohes Niveau, viel unterwegs, in die Früh um 7 trainieren und dann Turnieren in Kairo oder Tunesien oder Türkei und so weiter. Die hat immer Reise gemacht. Die war technisch sehr gut, top, aber sie hat nicht viel gewonnen. Und da habe ich mal gesagt, versuch jetzt mal schmutzig zu spielen. Von die Scheißbälle, dass der genau knapp, dass die laufen müssen. Nein, das kann ich nicht. Das muss technisch gut sein und dann geht das so knapp aus.
Ja.
So, jetzt hast du wieder verloren. Aber im Nachhinein war ich gar nicht streng. Ich habe es nur mal gesagt.
Okay.
Und dann einmal und es hört auf.
Also technisch gut und nichts gewonnen, also ganz anders als der Vater.
Ja, da kannst du gut. Ja, ehrlich, im Gegenteil. Ja, das habe ich schon gedacht. Deswegen habe ich gesagt, spiel mal ein bisschen, wie sagt man das gut, schmutzig.
Auf ja, das ist aber schmutzig, ja. Ein bisschen fies, ein bisschen schmutzig. Ja. Also alle haben dich gelobt, außer Zlatan Ibrahimovic, weil du seinen Hund Ibra genannt hast.
Ja, ja. Hast du mit gesprochen?
Nein. Aber, also dein Hund heißt ja wirklich Ibra.
Ja, genau. Ja, aber am Anfang hat er das wirklich nicht gemögt, ne?
Ja,
das kann ich. Wie kannst du das sein? Kannst du deinen Hund doch nicht Ibra nennen? Und dann habe ich ihm ein Foto geschickt. Wir haben dann Rudischen Richback. Mhm. Und da hat er gesagt, okay. Für dieses Mal darfst du das machen.
Ah, okay. Ich kannte nur die eine Geschichte. Ich glaube, also ich bin mir sehr sicher, dass es stimmt. Da war er bei PSG. Und hat doch in einem Hotel gewohnt, die ganze Zeit. Und hat irgendwie kein Haus oder keine Wohnung gefunden, die adäquat war. Und dann hat er doch irgendwann das Hotel gekauft.
Nee.
Doch, ich glaube ja.
Das kann gut sein. Ja.
Alles ist möglich. In Holland wirst du der Deutsche genannt.
Stimmt.
Warum?
Weil nie aufgeben, immer weiter. Und so sieht man das in Holland, dass die Deutschen nie aufgeben. Man hat von die Deutsche gewonnen, so sagen wir in Holland, wenn der Schiri abpfeift. Weil die gehen 90 Minuten und auch in extra Zeit, das ist jetzt immer. Und das war 74 ist hängen geblieben. Das ist immer noch ein großes Thema in Holland.
Tatsächlich?
Ja. Wenn man drüber redet, 74, super Fußball, aber nicht gewonnen. Hm. Und die Deutsche gewinnen nicht immer, aber sehr viel. Und wir sind schön, super Fußball, aber es geht nicht um Gewinnen. Und ich im Gegenteil, geht's um Gewinnen und dann schönes Fußball. Deswegen nennen sie mir den Deutschen.
Ah, verstehe. Dein Motto habe ich bei deiner Homepage gesehen. Verhalte dich normal, dann bist du verrückt genug.
Ja.
Stimmt das?
Ja, ja, genau. Wo hast du das gelesen?
Recherchiert. Bist du verrückt? Oder sagen die Leute das? Du bist besonders?
Ja, ja, verrückt. Aber außerhalb oder auf dem Platz?
Beides.
Nein, ich bin nicht verrückt, glaube ich.
Positiv.
Nein, aber es sieht so aus.
Nein, das meine ich nicht. Sag uns doch kurz, wo wir sind hier. Also du bist ja hier in der Gegend zu Hause, hast hier Fußball gespielt und wenn wir rausgucken, sehen wir einen fantastischen Golfplatz.
Wir haben als Familie zufällig vor 2 Tagen auch gespielt, alle. Aber wir haben angefangen im Corona. Wir haben nie Golf gespielt, auch wenn ich Spieler war, gar nicht. Und meine Tochter hat gesagt, komm, wir versuchen es mal. Und ich war beim Driving Range, da habe ich gesagt, mach's gut, abgehauen sagt man nicht, ne?
Aber wenn abgeschlagen.
Abgeschlagen. Ja, aber wenn man in Holländisch übersetzt, dann sagt man abgeschlagen. Das hat so viel Spaß gemacht und habe gesagt, komm, wir nehmen eine Schule, eine Stunde und so ist es einfach gelaufen. Und jetzt haben wir alle 5 zu Hause, wir spielen alle Golf, aber die Anlage stoppt. Es war eigentlich, wir sind hier hingefahren, weil das war am nächsten, am unsere, wo wir wohnen, sagen wir. Und also die Anlage ist top. 29. Aber wenn ich Trainer bin, habe ich nicht viel gespielt.
Ja.
Dann willst du spielen, aber ich mache es morgen wieder und dann ist schlechtes Wetter oder kommt wieder ein Termin dazwischen. Aber gut.
Bist du ärgerlich?
Was ist dein
Handtipp? 18. Ist okay.
Ist manchmal schwierig.
Ist okay. Bist du ehrgeizig auf dem Platz?
Ja, ja.
Ja?
Und manchmal dein Ball so.
Oh, da darfst du dich nicht erwischen lassen. Wir haben mal mit jemandem gespielt, auch ein Ex-Sportler, den Namen darf ich natürlich nicht sagen. Der hat immer seine Bälle gefunden im Wald, weil er immer noch einen mit hatte. Und da ist er ja.
Ich habe immer 2. Aber nicht nur. Ich habe 2 verschiedene.
Okay, ja. Ich habe auch immer 2. Tatsächlich. Das ist so ein Tick damit.
Ich habe es gleich.
Ja, ja, okay. Ich habe vorgestern eine Studie gelesen, Marc. Dass 70% der Holländer sind happy im Moment so, wie es ist. Also mit sich, mit ihrem Land. Und 10 Kilometer weiter ist die Grenze. Da wohnen die Deutschen. Da sind nur 45% happy mit sich und mit ihrem Land und mit ihrem Leben. Warum sind die Holländer ein bisschen cooler, ein bisschen lässiger oder?
Vielleicht, wenn wir ein kleines Land sind. Schau mal, wir sind, Deutschland, jetzt 15 Kilometer Holland und dann 15 Kilometer weiter ist Belgien. Hm. Also wir sind zwischendrin. Vielleicht ist das eine Mischung, dass wir immer versuchen, alles dafür tun, dass es gut geht, glaube ich. Hm. Und die Holländer, die reisen auch viel, so wie früher. Das war nicht immer gut, natürlich, mit dem Schiff, überall hinzufahren. Aber ich denke, dass es das ist, dass wir uns fast immer wohlfühlen. Das ist meine erste.
Ihr seid so ein bisschen cooler, ein bisschen lässiger, ein bisschen entspannter.
Sowas. Ja, das kann gut sein.
Ja, würde ich sagen.
Aber wir sehen deutsche Gründlichkeit. Ja, aber das wollen wir hier, aber das gelingt uns nicht.
Also ich bin jetzt hier hingefahren und fand das alles sehr ordentlich und sehr gründlich irgendwie hier bei euch. Ja. Also es ist wunderbar. Die Spieler, die viel unterwegs waren und bei vielen Vereinen gespielt haben und viele Spieler auf dem Feld getroffen haben, nehmen sich immer die Trikots.
Ja.
Und rahmen die irgendwo ein und dann kommen die in irgendeinen Schrank. Du hast daraus Kissen gemacht. Was ist dein Lieblingskissen?
Das sind die Finales. Das sind, glaube ich, ja, ich habe...
WM-Finale hast du auch?
Ja, leider schon.
Ja.
Und wem hast du? Ich habe alle Spiele von der WM 2010. Habe ich alle. WM-Finale habe ich nicht gewechselt.
Sofort rein.
Ja, genau. Egal. War das Schönste.
Da war ich da. Habe ich gearbeitet.
Ja, da waren wir nah dran. Mhm. Das war kein gutes Spiel. Kein gutes Spiel. Ich habe es auch nicht mehr gesehen. Niemals zurückgeguckt.
Hart war es zwischendurch auch.
Ja, das war zu hart. Das war so viel Spannung auf dem Platz. Das war nicht gut. Und dann auch noch, es war ziemlich kalt. Es war eine komische Atmosphäre. Und Robin hat natürlich die Möglichkeit gehabt, um das Tor zu schießen. Ich glaube, wenn er da das Tor macht, dann ist es vorbei. Dann gewinnen wir. Und so nah liegt es aneinander. Normalerweise, wenn du ein Trikot hast, dann rahmst du das ein. Dann hast du das ein Trikot, das ist 1 Meter, vielleicht 1,50. Und dann hängst du die zusammen. Und auf die Wand können vielleicht 6, 7 Stück. Jetzt habe ich 70 Stück. Also das ist 40 bei 40 Zentimeter. bisschen Kissen und dann natürlich die Trikots sind natürlich kaputt. Mhm. Das ist im Nachhinein nicht so schlau, aber jetzt habe ich 70 Stück, das ist schon schön. Und manchmal verhänge ich die ein bisschen.
Ach so, aber die hängen auch an der Wand.
Ja? 70 Stück.
Ja. Also nicht, dass du dich mal abends hinlegst und dann liegst du bei auf David Beckham sozusagen mit dem Kopf.
Nein, überhaupt nicht.
Was ist denn, dann gibt's denn einen, wo du sagst, bei einem Kissen, das ist wirklich ganz besonders ein außergewöhnlicher Moment?
Die Finales natürlich, meine erste Spiele für Bayern, Barcelona, Mailand. Das sind schöne Geschichte. Und einmal, das ist auch ein schönes Trikot, 25 Jahre Silvio Berlusconi. Mhm. Das war da auf dem Trikot. Das sind nur, sag mal, 20 Stück. Das sind schöne Sachen. Mhm. Leider habe ich sie kaputt geknippt, aber es ist eine schöne Wand. Und da sind viele, vielleicht auch die Nummer 19 von Messi, WM 2006, hat er mit 19 gespielt. Mhm.
Auch kaputt geschnitten. Oh, wei,
wei, wei. Im Nachhinein.
Lothar Matthäus hat auch ein Trikot gehabt von Diego Maradona bei diesem Jahrhundertspiel. Das haben sie in der Halbzeit getauscht. Das hängt jetzt in dem Museum, in dem Diego Maradona Museum. Ich glaube, das ist
ja das kann, 1, 2 kann
Millionen,
man,
1, 2 Millionen.
Das kann man versteigern.
Naja. Also wie war es denn bei dir zu Hause früher eigentlich? Also als du groß geworden bist und Fußballer geworden bist?
Das war auch nur Fußball. Mein Vater, ich war alleine zu Hause. Natürlich mit meiner Eltern. Aber ich habe keine Brüder oder Schwester. Und mein Vater hat ziemlich hohes Niveau gespielt. Sag mal, jetzt ist das ungefähr dritte Liga. Mhm. Und er hat gearbeitet, hat ein Getränkehandel, sagt man das gut auf Deutsch. Und er war mit dem Auto, mit einem Anhangwagen, kein Wohnwagen, mit einem Anhangwagen durch die Dörfer gefahren bei uns in die Nähe und hat ja, einfach Cola oder was auch immer hat die verkauft. Und früher war die Flasche von Glas. Mhm. Also eine Kiste war, glaube ich, 28 Kilo. Mhm. Also sein Rücken ist jetzt auch kaputt. Aber daneben hat er gearbeitet von 8 bis 6 oder 7 und dann abends noch 2-3 Mal trainieren und Sonntag spielen. Und er hat Montag bis Samstag hat er gearbeitet. Und das war eigentlich ganz normal. Und da habe ich früher einen Ball gehabt, habe ich so die große Halle, wo die Getränke standen, habe ich da geschossen und ganz oben hatte so Neon Buchstaben. Mhm. So Trankenhandel von Bommel. Mhm. Und da habe ich immer geschossen und dann manchmal habe ich die Buchstaben getroffen, dann war eine Lampe war kaputt. Mhm. Und da war immer muss gut schießen, drücken, Körper über den Ball und so weiter.
Oh. Ja. Gut, hat dein Papa auch.
Aber das ist gleich die Geschichte, wo ich jetzt an denke.
Was für eine Position hat dein Papa gespielt? So wie du? War der auch etwas
robuster? Ja? Nein, er hat seinen Bruder, der war Innenverteidiger, der war härter. Aber mein Vater war gepflegter, guter Mittelfeldspieler.
Aber deine Mama war für Borussia Mönchengladbach?
Ja.
Und dein Papa war für den ersten FC Köln. Das ist eigentlich ungewöhnlich, dass sich so ein Paar trifft. Ja. Weil zwischen Gladbach und Köln ist er immer ein bisschen schwierig.
Ja, stimmt. Ja? Und dann, das war jede Samstag um 6.05 Uhr war es damals.
18 Uhr, ja.
18 Uhr. Ja. Habe ich immer deutsches Fußball angeschaut. Jedes Mal hat Bayern in Olympiaspannen gespielt. Ich glaube, mit Augenthaler noch damals. Mit Commodore war das auf dem Trikot.
Commodore, ja.
Und ich glaube, Gladbach hat Erdgas gehabt. Und die Kölner war Toni Polster hat da gespielt.
Ja.
Kann da gut sein, ja.
Toni Polster, das ist mein absoluter Lieblingsspieler gewesen, weil alle haben sich ja schon so richtig warm gemacht, ne, so mit Sprints und Dehnübungen und Toni Polster ist immer rausgegangen, hat immer so einen Fuß so hoch an den Fuß, an die Hand und an den anderen. Und dann nochmal. Und dann hat er sich die Bälle geben lassen, hat 10 Mal aufs Tor geschossen.
Und das war's.
Und dann ist er wieder reingegangen. Ja. Hat 5 Minuten gedauert. Ja. Irre. Aber der hat natürlich auch eine Wahnsinnstrefferquote. Ne? Ja. Also auch in Spanien, Valencia und so. Also irre.
Ja, stimmt.
So, und dein Lieblingskommentator, den haben wir natürlich auch von der Sportschau damals.
Nein, ne? Fritz von Thurn und Taxis.
So, der hat natürlich auch...
Das war immer super. Weißt du, ich schalte ihn jetzt nach München und das Kommentar ist von Fritz von Thurn und Taxis. Da habe ich gedacht, boah, was ist das? Und da habe ich mal getroffen bei Bayern.
Pass auf.
Mein lieber Marc, ich grüße dich herzlich aus München. Und bin gerührt darüber, dass du meine Sportschau-Berichte früher so gerne gesehen hast. Und darüber hinaus haben wir ja immer als du in München gespielt hast, fast 6 Jahre lang einen sehr, sehr guten Kontakt. Man konnte sich über das Normalmaß hinaus dessen, was man so mit einem Spieler bespricht, sehr, sehr gut unterhalten. Wir hatten einen guten Kontakt auch abseits des Platzes. Und ich denke oft an dich, weil die Bayern bräuchten schon seit Jahren so einen Mann wie dich. Du warst viele Jahre Kapitän bei Bayern München, robust, konzentriert, auch manchmal hart über die Grenze hinaus, aber ein richtiger Führungsspieler. Und sowas geht den Bayern im Moment ab. Und ich denke immer wieder an die schöne Zeit mit dir zurück und hoffe, du bist guter Dinge, freust dich des Lebens. Und ich grüße dich nochmal sehr herzlich und ich hoffe, du hast ein gutes Gespräch mit meinem alten Freund Sebastian Hellmann.
Ah, super, ne?
Der Fritz? Ja, das ist ein super Typ.
Ah ja. Das ist ein super Typ. Ich habe ihn 2-3 Mal getroffen im Trainingslager vor dem Spiel. Und da hat er immer gefragt, und Marc, was denkst du und wie spielt ihr und so weiter. Ja, ja, nicht zu viel sagen, aber wir spielen so und so. Das war immer schön. Ja, aber schön, dass du das so sagst.
Wie der mit Menschen umgeht, mit wie viel Respekt und was der alles schon erlebt hat und was er gemacht hat. Ganz toll. Dein Gerechtigkeitssinn auf dem Platz. Ich habe viele Spiele von dir auch gesehen und ich habe das Gefühl, du bist technisch gut, du bist robust, stark im Zweikampf und ich sag mal etwas ungenau oder wenn du deiner Tochter gesagt hast, spiel mal ein bisschen fieser, wirst du erst, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst. Ne? Also eigentlich ist Ecke für euch, aber ja, gibt ja Abstoß. Ne? So dann denkst du, okay, das kann jetzt nicht sein. Ne? Also ja, dass wenn dir Unrecht
widerfährt. Ja, dann drehe ich manchmal durch. Das ist vielleicht erzähle ich es ein bisschen falsch, aber dann meistens kriege ich mal eine Reaktion und dann oft kommt die gelbe Karte oder rede ich mit dem Schiri oder mit dem Gegner und ja, im Nachhinein eigentlich nicht so schön, aber
hast du dir das mal angeguckt?
Ja, manchmal. Und manche denkst Sachen, dann, oder meine Kinder haben in YouTube geschaut und die sagen, ich sehe nur Grätsche und Fouls und keine Tore. Ja, das war so. Und man haben da bei Bayern auch in einer Mannschaft gespielt. Da haben wir 5, 6 von die Jungs gehabt, die mal dazwischen hauen, wenn es nicht läuft. Und da war es eigentlich ganz normal. Und das Schönste ist, dass jetzt die Leute sagen, so wie Fritz auch, jetzt fehlen die Jungs, die manchmal vorangehen, die sagen, hey, bis hier und nicht weiter. Und das sagen sie in Holland auch. In Holland sagen sie, hätten wir nochmal Nigel de Jong und Marc van Bommel in die Nationalmannschaft. Und das ist eigentlich das größte Kompliment. Und natürlich, darüber hinaus habe ich komische Sachen gemacht. Ich habe zufällig Lutz Wagner getroffen beim Dortmund Barcelona-Spiel, Champions League-Spiel, war ich neben ihm in die Tribüne. Und da haben wir noch richtig viel drüber gelacht, die Szene gegen Hamburg, wo ich den gemacht habe. Ja, ein bisschen verrückt, was er jetzt macht, ist so 9 Spiele Sperre. Er hat gesagt, weißt du, wie viele Klicks da im Internet waren? Ich glaube, über 2 Millionen.
2,1.
Ja, die Szene, das ist auch Wahnsinn. Eigentlich im Nachhinein, aber wenn du das so drüber nachdenkst, denkst du, ja, das geht nicht. Bist du doof.
Ja, also die Szene, wenn ihr mal schauen wollt, also Lutz Wagner, Marc van Bommel, Bayern gegen den HSV, gelb, ja, gelb-rot innerhalb von
gelb vor Klatschen.
10 Sekunden, ja, aber das auch wirklich. Aber den haben wir natürlich auch angerufen, den Lutz Wagner.
Den Lutz auch.
Ja, ja, klar. Und haben ihn gefragt, ob das, ob du der richtige Gast bist für uns heute im Podcast. Er hat natürlich gesagt, ja, und erzählt diese Geschichte auch nochmal. Und er entschuldigt sich fast. Pass auf.
Ich muss eins sagen, er kann keinen besseren finden. Also es gibt keinen, der bessere Geschichten zu erzählen hat wie du. Und ich glaube, eine, die verbindet uns auch noch, du weißt schon, ich habe dir auch die Karte geschenkt. Ich habe nie gerne rote Karten gegeben. Manchmal ging es nicht anders. Aber deine tut mir im Nachhinein besonders leid. Und ich weiß noch damals, wie du nach dem Spiel in die Kabine kamst und hast gesagt, ob ich etwas gegen Holländer hätte. Und ich habe dir entgegnet, nur auf der Autobahn. Das ist auch heute noch so. Ansonsten mag ich die Holländer und dich ganz besonders. Und ich kann dir das ja heute sagen, mir tut die Karte eigentlich jetzt schon ein bisschen leid, weil du warst ein super Sportsmann, einer, mit dem ich immer gerne auf dem Platz zu tun hatte. Und auch jetzt, wenn wir uns so sehen, freuen wir uns immer und ich schätze dich sehr. Und ich wünsche dir heute Abend sehr, sehr viel Spaß bei Sebastian und kann dir vielleicht eins versichern, wenn ich heute noch mal die Chance hätte, ich hätte diese Karte bei dir stecken lassen. Es war schwer wegzugucken. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht hätte, aber mir war das eingefallen. Aber jetzt lass du dir erstmal was einfallen. Einen guten Podcast mit Sebastian. Euch beiden viel Spaß und Marc, bitte bleib so, wie du bist. Ciao.
Schön, oder?
Es tut ihm leid.
Ja, Wahnsinn. Aber dass ich nach dem Spiel in die Kabine war, das kann ich mir nicht mehr so gut erinnern. Hast du was gegen Holland?
Allein aber der das, Satz wäre ja schon wieder.
Was aber das war eine glatte rote Karte, ne?
Ja, also ja, du, also es war ja so, es war erst Klatsche so ein bisschen höhnisch, ne? Dann gibt er dir gelb, dann dreht er sich um und dann machst du so und das kriegt er noch so im Augenwinkel, kriegt er das noch mit, ne? Und dann gibt er dir natürlich direkt, aber ich habe diese Karten, habe ich ja noch mal mit für dich, ne?
Also ja, schön, habe ich die gegeben, ne? Ja. Und auch die rote Karte, ja, genau. Genau,
guck mal, da unten steht seine E-Mail-Adresse.
Ich weiß, ne? ich habe die zu Hause und da hat er auch Unterschrift für Marc hat er drauf, auf die rote,
die gelbe. Die ist ja fast orange, die ist ja fast holländisch.
Ja, das kann sein. Ja,
also das ist da hat der Lutz Wagner schon, und er hat, also von wegen, der mag die Holländer nicht, ne? Der ist schon. Ne?
Aber jetzt reden wir über einen Schiri.
Ja.
Mit alle Schiedsrichter habe ich einen guten Draht gehabt. Das hört sich komisch an, aber es wird nicht so.
Na, aber ihr habt auch viel unterhalten immer. Das weiß ich auch noch. Also von Marc van Bommel war immer, wenn irgendwo was los war.
Ja, aber ich war da auch in die Nähe, in die Mitte.
Immer.
Da habe ich immer gelaufen. Ja. Und früher haben die Schiedsrichter haben diagonale Läufe gehabt. Also von meiner 16er so diagonal zum anderen 16er. Jetzt ist es völlig anders. Sie laufen überall, wo sie wollen. Aber das war eine Linie. Und ich wusste das natürlich. Und dem Mann wollte ich etwas sagen. Und dann habe ich da gestanden, habe sie rückwärts gelaufen. Ein bisschen berührt. Ah, sorry. Aber vorher, den Foul, das war kein Foul. Aber, weißt du, habe ich schon eine gelbe Karte gekriegt. Ich sage zu Solutz oder Kienhöfer oder wer auch immer. So, hör mal, ich habe jetzt gelb gekriegt. Wenn ich jetzt noch ein Foul mache, sag's mir bitte vorher Bescheid, dass wenn du denkst, ey, ich muss die zweite gelbe geben, dann lasse ich mich auswechseln. Dann sage ich zum Trainer, hol mich raus, vor dass ich wieder eine gelbe Karte kriege. Also die zweite habe ich fast nie gekriegt.
Das ist Verhandlungsgeschehen.
Ja,
das
genau.
Das ist gut.
Aber das so war es immer. Ah, da kommt er wieder mit deiner gelben Karte. Wenn du jetzt einen Foul machst, kriegst du eine zweite. Weißt du, also so habe ich miteinander geredet.
Jetzt gibt's ja den VAR, also den VAR, den gab es ja damals noch nicht.
Ja.
Gut für dich, dass es den damals nicht gab, oder?
Ja, ich glaube schon. Ja, auch mit unseren Jungs haben wir manchmal YouTube angeschaut. Ja, das sind einige Fouls dazwischen. Oder die haben mir getreten, das sind glattrote Karten jetzt. Bei uns war es, im Nachhinein wird man gesperrt. Da habe ich auch zweimal passiert, glaube ich, bei mir in München. Mhm. Zweimal im Nachhinein. Aber heutzutage geht das nicht mehr.
Wir haben jetzt mal alles zusammengerechnet. 667 Pflichtspiele, 148 mal gelb, 13 Platzverweise. Das geht ja noch.
13?
Ja.
Aber also 148, das ist fünfmal pro Spiel? Nein.
Ja?
Viereinhalb.
Sowas, ja. Geht das vierte Spiel?
Das sind acht pro Saison.
Ja.
Ah, das geht schon. Oh, nicht
schlecht. Du bist nachher ganz zufrieden mit deiner Statistik.
Nicht so schlecht.
Ja, gut. Stefan Effenberg, weil du gerade gesagt hast, die Leute wären froh, wenn es so einen nochmal gäbe. Zitat, das Gejammer über Marc van Bommel damals kann ich gar nicht ertragen, weil wenn du so einen nicht hast, gewinnst du international gar nichts. Das ist ja das, was Fritz auch eben gesagt hat. Also fehlt es jetzt in Bayern vielleicht auch, weil das dein Ex-Verein ist, fehlt denen so jemand, der so viel Mentalität auf den Platz bringt, sagen wir es mal so.
Ich glaube, die Mentalität, das ist wichtig, dass man alles dafür tut, nicht nur in ein, zwei Spielen, nein, die ganze Saison. Und dass man auch mit Schmerzen spielt. Ich habe auch Spiele gemacht, alle habe ich Schmerzen gehabt. Und hat Uli gesagt, Marke, du musst spielen. Das geht nicht anders.
Uli Hoeneß.
Uli, du bist wichtig für die Mannschaft. Komm, geh auf den Platz. Und hat man gespielt und immer weiter. Wir haben eine Geschichte mit Freddy Binder, war im Physio bei Bayern.
Sehr bekannter.
Sehr bekannter.
Guter Physio.
Top. Ja. Ich habe immer noch Kontakt zu ihm. Und eigentlich ist das schön, dass man nach 15 Jahren immer noch Kontakt hat miteinander. Und da haben wir ein Spiel gehabt am Sonntag, glaube ich, und am Mittwoch war Schalke, ich glaube, Viertelfinale, Pokal oder sowas. Und am Montag, ich sage, ja, es geht nicht. Ich kriege es nicht hin. Sag Uli zu Freddy, er geht nicht nach Hause, bis er auf dem Platz steht. und Montagabend bei den Montag-Gig. Vielleicht nochmal bekannt, dass alle Mitarbeiter, Uli, Kalle und viele haben gespielt. Ich war den ganzen Tag auf dem Verein. Fredi hat mich massiert, bewegt und so weiter. Und da kam Uli rein und sagte, Marc, wir fangen an in 20 Minuten. Ich sagte zu Fredi, was meint er jetzt? Ja, du musst spielen. Ich sag, spielen. Ja, das ist ein Test für Mittwoch.
Müsstest du da bei dem?
Ich habe mit dem Montagsgitter abends so.
Mit Uli Hoeneß?
Mit Uli und Kalle. Ja, und dann habe ich so mitgespielt und dann hat Uli gesagt, ey, du musst laufen. Und dann hin und her angreifen. Und das war, ich habe Schmerzen gehabt.
Also du hast beim Betriebssport deinen Test gemacht, ob das geht.
Ja, ja, aber so war's. Und ich hatte Angst, um zu sagen, nein, es geht nicht. Habe ich mit Fredi nochmal ein bisschen gearbeitet und dann kam ich um 8 oder so daheim und dann am Mittwoch haben wir gespielt. Das war ganz normal. Aber das ist auch Mentalität. Ich bin auch Trainer und jetzt sehe ich auch, wie man auch mit den Spielern umgehen muss. Das ist auch völlig anders wie früher. Früher hat es Angst gehabt vom Trainer. Wenn Ottmar was gesagt hat oder Jupp oder Uli kam in die Kabine, hat man Respekt, war immer da, ist immer noch so, aber da hat man richtig Angst gehabt. Wenn man da verloren hätte, dann hatte man richtig die Schuhe ausgezogen und ganz ruhig und hast dann links und rechts geguckt und wenn Uli da war, hat so gestanden, hat gar nichts gesagt. Aber das war wirklich Angst.
Wie lässt du deine Teams spielen? Legst du Wert darauf, dass wenn du den Kader zusammenstellst, legst du Wert darauf, dass du im Kader oder wenn du ihn zusammenstellst, einen hast, wenn ich sage, der wie Van Bommel spielt, aber dass du so einen Spieler da drin hast in deinem Kader?
Man braucht 100% Charakter. Und manchmal ist es so, dass es schwierig, hast du einen sehr guten Fußballspieler, einer, der etwas nicht so gut ist, aber der hat mehr Charakter. Manchmal muss man doch wählen für das Charakter. Weil wenn du sehr gut spielen kannst, gewinnst du sehr viele Spiele. Aber mit dem Charakter und einem guten Spieler gewinnt man auf längere Zeit viel mehr. Und auch im Training, die ziehen andere mit. Das muss eine gute Mischung sein. Man kann nicht nur Charakter auf dem Platz haben, man muss auch gute Spieler. Das muss eine Mischung sein. Und das ist jetzt das Schwierigste für einen Trainer heutzutage, dass eine Mannschaft basteln muss, das zusammenpassen muss. Und das ist jetzt das Schwierige, auch für einen Scout. Da muss man auch nochmal einschätzen. Er spielt bei, sag mal, Hoffenheim. Und jetzt muss er noch Bayern. Kann er das Niveau, kann er das spielen wie Bayern und nochmal Charakter haben? Das ist so schwierig, um das zu basteln. Und für meine eigene Idee auf dem Platz, wir haben mit meinem Assistenttrainer damals, Jürgen Dirks, haben wir angefangen bei der U19 und da haben wir selber Übungen ausgebastelt. Platz, wie viele Spieler brauchen wir? Haben das einfach versucht bei der U19. Eigentlich war das ein bisschen Probe, aber das hat funktioniert und haben ein bisschen die Übung ein bisschen angepasst. Und wie kriegen wir das nur hin, dass die Mannschaft vorne angreift und alle zurücksprinten? Nicht nur die drei vorne, die können stehen bleiben, nein, alle wieder zurück. Also haben wir die Länge gemacht und dann hat man das auch motiviert und auch mit der Stimme, dass man das auch begleitet. Und da haben wir das einige andere Übungen, wie man verteidigt, immer nach vorne verteidigen, aggressiv. Die Übungen haben wir selber gebastelt, die nützt sich immer noch. Und da kann man den Mannschaft kann man beeinflussen. Das ist das Wichtigste, dass man eine Idee hat, dass man die Spieler mitnimmt in deine Idee und sie beeinflusst, dass sie machen, was du sagst. Und wenn das auch noch das Ergebnis passt, dann nimmt man alles mit. Also man kann auch ein bisschen Charakter trainieren. Das kann ein bisschen, aber es muss auch im Spieler drin sein.
Aber wenn du in der Kabine sitzt, ich weiß nicht, wer hat bei den Bayern neben dir gesessen, links oder rechts? Konntest du da Einfluss nehmen? Hast du auch gesagt, pass auf?
Ja, wir haben da in der Kabine gesessen. Oli war auch da, die ersten zwei Jahre. Und da haben wir gesagt, ey Jungs, jetzt die nächsten zwei Spiele gewinnen wir. Und das war im Kopf. Und dann nach die zwei Spiele, jetzt die nächsten zwei wieder. Und wenn man verloren hätte, wäre bei der ganzen Verein war platt. Man hat das auch gespürt bei den Mitarbeitern, bei den Jungs, die den Rasen pflegen. Die waren ja schwer enttäuscht. Mhm. Und das ist auch nicht überall so, aber bei Bayern habe ich das richtig so gespürt, wie ich da kam, als du das Mia San Mia hast, als ob man geimpft wird. Das hat man gleich und das muss man auch gleich haben.
Also noch mehr als bei den anderen Vereinen, bei AC Milan, bei Barcelona.
Bei Mailand war es auch nur Gewinn. Das war egal, ob man da gut oder schlecht, nur Gewinn, Gewinn, Gewinn. Bei Barcelona war es auch guten Fußball. Das gehört auch zu Barcelona. Die spielen immer noch gut. Und dann da war ich auch ein Spieler, der vielleicht kein typischer Barcelona-Spieler war. Aber die Mannschaft hat mich gebraucht, weil ich hatte etwas anders wie Xavi, Iniesta, Edmilson, Deco. Das waren Top-Spieler, die waren technisch sehr gut, aber die haben jemand gebraucht, so wie ich, im Rücken. Der manchmal dazwischen haut und die Bälle abnimmt und wieder bei Xavi und Iniesta an die Füße gespielt hat.
Du hast ja auch immer großen Wert darauf gelegt, dich mit den Vereinen zu identifizieren. Also Barcelona zum Beispiel, Spanisch lernen, warst du bei den Nonnen im Kloster.
Ja.
Hat das funktioniert?
Ja, ja, eine Woche lang. Von montags in die Früh von 8 bis 7 und dann 5 Tage lang. Am Donnerstag denkt man, den Kopf platzt. Aber ich habe alles verstanden. Also in die Kabine, weißt du, wie es geht. Da kommen neue Spieler, die reden über dich. Aber ich habe es gehört. Und da habe ich auch versucht, Spanisch zu reden. Und das war nicht top. Das war grammatikal, das war Katastrophe. Aber die haben, ich habe es versucht. Ich habe eine Pressekonferenz habe ich versucht in Spanisch. Das war natürlich jedes Mal die gleichen Sätze. Aber die haben gespürt, hey, der kommt rein und der will sich identifizieren mit den Vereinen. Hm.
Und wie war das bei den Nonnen?
Das war gut.
Wasser, Brot und Milchbrei oder was?
Nein, das war das ganze, früher war das so. Die Nonnen, aber jetzt ist das eine normale Schule, ja, genau.
Also du warst im Kloster, okay. Ja. Ja, aber du hast ja auch Bücher gelesen über die Vereine, also du hast dich richtig informiert, also bist immer hoch eingestiegen, damit du immer wirklich schon viel wusstest über die Leute, die da gearbeitet haben. Das ist ja auch eine Sache, ich weiß gar nicht, so richtig selbstverständlich ist es vielleicht heute auch noch nicht. Deine Trainer, Erik Giritz, Guus Hiddink bei PSV, Rijkaard, Barcelona.
Ja.
Dann Felix Magath.
Felix, ja.
Ottmar Hitzfeld, Van Gaal, Klinsmann, Heynckes bei den Bayern. Allegri beim AC, Advokat nochmal PSV.
Ja.
Also das ist natürlich schon Oberklasse.
Aber ich Louis van Gaal auch gehabt?
Ja, Van Gaal auch gehabt. Ja, ja. Ja, mein Kapitän spielt immer.
Ja, ja.
Das war Louis van Gaal. Gibt's einen, der heraussticht bei allen?
Hast du meinen Schwiegervater auch genannt?
Ja, da komme ich ja gleich dazu.
Also,
okay, aber Bert van Marwijk, dein Schwiegerpapa, mit dem natürlich auch, unter ihm. Ja.
Nein, alles insgesamt. Ich war früher schon, wie ich angefangen habe, 16 habe ich mein erstes Spiel gemacht, habe ich auch Übungen aufgeschrieben auf einen Zettel. Warum machen wir das? Oder Übungen. Und da habe ich auch immer geschaut, warum macht ein Trainer das? Oder was sagt er? Taktisch oder wie geht er mit den Spielern um? Und jeder Trainer, der du gerade genannt hast, da nehme ich etwas von mit. 100%. So von einigen Spieler auf einige Trainer, so will ich es nicht machen. Da nützt sich gar nichts. Hm. Und von Hiddink zum Beispiel, wie er umgeht mit den südamerikanischen Spielern. Ich habe manchmal gedacht, was macht er? Ich war da 22, war ich Kapitän. Und da kamen damals Gomez, Fafan, Alex in den Verteidiger. Und da kam er raus auf dem Platz, hat er so gelaufen und ein bisschen so geredet. Ich habe gedacht, das macht er mit die Holländer nicht. Und im Nachhinein kapiere ich das jetzt, dass die Jungs auch ein bisschen gepflegt werden müssen. Ich habe das selber auch erlebt bei Antwerpen. Vielleicht kann ich dir die Geschichte später nochmal erzählen mit die zwei Jungs aus Ecuador. Und von Erik Giritz habe ich wieder was mitgenommen, von Jupp und Ottmar, genau das Gleiche. Das sind schöne Trainer auf hohem Niveau und das nütze ich jetzt in meiner Trainergeschichte, weil das ist eigentlich das Schönste, dass man auf diesem Niveau gespielt hat, weiß, wie der Druck ist, weiß, wie in der Kabine abgeht und weiß, wie die Trainer ticken. Und das ist das, wenn man das kombiniert, hat man eine Top-Idee, ist man dann immer kein Top-Trainer.
Also ich habe natürlich auch einen deiner Trainer gebeten, nochmal was zu sagen, logischerweise.
Also wäre mal gespannt.
Ja, der war mal auch Experte mit mir zusammen.
Ottmar.
Mein absoluter Hero, muss ich wirklich sagen. Also
Ottmar, oder?
Ja, ja.
Ich war bei Ottmar, wie sie mich entlassen haben in Eindhoven.
Ja.
Habe ich eine Runde gemacht. War bei Jupp, bei Ottmar, noch einige Leute. Bin ich so in Basel geflogen. Mhm. Und habe da, wollte eigentlich 1-2 Stunden reden, aber das war 3 oder 4, 5, glaube ich.
Wir haben eine Sendung gemacht mit Ottmar Hitzfeld und Bayern gegen Real Madrid, Champions League, glaube es war das Halbfinale. Und da fragt er mich irgendwas über einen Spieler von der Bank von Real Madrid. Und ich wusste nicht sofort, wo der herkommt, was der für eine Historie hat. Linksfuß, Rechtsfuß. Und dann guckt er mich so an, so ganz streng, sagt Sebastian, ich bin enttäuscht von dir. Da bin ich. Und dann bin ich so klein geworden, hab gedacht, okay, ich muss jetzt auch den letzten Spieler noch wissen. Also das hat mich damals sehr beeindruckt. Da hab ich mir vorgestellt, wie das denn wohl wäre, wenn das jetzt mein Trainer ist.
Marc van Bommel war für mich ein sehr großartiger Leader. Er war auf dem Platz durch seine Übersicht, Spielintelligenz und auch durch seine aggressive Spielweise eine Bereicherung für die Mannschaft. Hatte mit ihm ein sehr gutes Verhältnis, weil er offen und klar in seiner Denkweise war. Herzliche Grüße an Marc Ottmar.
Top. So hat er auch ganz ruhig Mannschaftsbesprechung gemacht. Und er hat immer die richtige Sache erzählt. Immer das Richtige. Oder ein Beispiel, oder auf dem Platz. Das war große Klasse, was er da gesagt hat.
Hat mir mal eine Geschichte erzählt, der Stefan Effenberg, ich glaube, es war ein Spezi von Carsten Janka auch, die zwei. Und dann ist er zu Ottmar gegangen und hat gesagt, Mensch, der Janka und so, der trainiert doch so toll immer und kannst du nicht mal von Anfang an spielen lassen. Und dann hat Ottmar gesagt, ja, gut, mache ich, aber dann musst du mir versprechen, dass ihr gewinnt. Ja, dann spielt Janka von Anfang an, macht sogar noch zwei Tore.
Ah, ja.
Also das ist halt so irgendwie...
Eine Geschichte mit Ottmar. Wir haben auf dem Platz trainiert und dann nachhinein noch oben 15, 20 Minuten Kraft oder Bauchmuskeln oder was auch immer. Und ich war Kapitän und ich habe mich so ein bisschen geärgert an Luca Toni und an Frank Ribéry. Ich habe ein bisschen rumgeeiert, die haben gar nichts gemacht. Dann habe ich gesagt, Jungs, komm, mach mal seriös. Ich habe einen guten Draht zu so Luca und Frank. Komm, mach mal mit. Und da haben sie ein bisschen mitgemacht. Und das hat jede Woche war das so jedes Mal. Bin ich einmal beim Ottmar reingegangen, Trainer, Frank und Luca. Ich krieg sie nicht mit, weißt du? Marc, sagte er, setz dich hin. Marc, ich habe das alles schon gesehen. Aber ich brauche sie am Samstag. Wenn ich jetzt ganz streng bin und sage, ihr müsst das tun, sind die im Kopf nicht gut? Und körperlich auch nicht. Lass das mal. Also, nimm es von mir an. Lass die Jungs, das ist besser für die Mannschaft. Und da habe ich gedacht, das muss ich mitnehmen. Und jetzt, wenn was passiert, wenn ich selber Trainer bin, und da passiert was, und normalerweise muss man angreifen, gucke ich da hin. Dann brauche ich auch keine Entscheidung zu treffen, und die Jungs fühlen sich wohl. Und das war top von Ottmar. Er sagt, Marc, ich weiß alles.
Aber das fände ich schwer als Kapitän oder als Mitspieler, ne? Also du versuchst alles, um dich fit zu machen, also machst deine Übungen, so wie es der Trainer dir vorgibt, und dann gibt's ja in jeder Mannschaft so zwei, drei, die sagen, oh, brauche ich nicht so richtig, ich muss am Samstag ein Tor treffen. Das ist natürlich dann für das Innenverhältnis in der Mannschaft, kann den Trainer oder Ottmar Hitzfeld natürlich total verstehen, aber für das Team ist es ja schwierig irgendwie.
Ne? Aber es geht um Gewinnen. Ja. So war es mit Ronaldinho auch bei Barcelona.
Ja.
Der hat auch nicht alles gemacht, was die Mannschaft gemacht. Sehr wenig.
Ja.
Aber am Wochenende schießt er zwei Tore.
Maradona kam immer ab Donnerstag zum Training.
Aber jeder hat es akzeptiert.
Ja.
Und das ist das Schönste. Wenn die Mannschaft es akzeptiert, ist es top.
Bis auf Udo Lattek, deswegen ist er rausgeflogen damals. Der hat ja gesagt zum Präsidenten, entweder Diego Maradona oder ich. Das war ein Fehler, wie er im Nachhinein festgestellt hat. In jedem Fall. So, Bert van Marwijk war dein Trainer natürlich und es ist dein Schwiegervater. Und du warst noch sehr jung. Da habe ich eine schöne Geschichte gehört und dann konntest du auf einmal nicht mehr so richtig trainieren, weil du mit dem Kopf irgendwo anders warst.
Ja, das war ein Freundschaftsspiel, wo ich zu einem Assistententrainer gesagt habe, die Geschichte meinst du?
Mhm.
Da habe ich gesagt, ja, ich finde die Tochter vom Trainer, ja, ich mag die schon und was muss ich machen? Und geht das überhaupt und so weiter? Und er hat gesagt, ja, mach das, Marc, aber nimm Blumen und Schokolade mit. Ja, ich denke, ja, versuch's mal, weißt du. Ich habe angerufen, so, gehen wir zum Kino oder was auch immer. Ja, ist gut, Freitagabend und wir haben am Sonntag gespielt. Und ich habe da geklingelt. Ich wollte Blumen und Schokolade. Im Nachhinein denke ich, doof natürlich, alles so mitzunehmen. Ich habe so gelaufen. Und natürlich, Schwiegervater hat die Tür auf Und sagte, was kommst du tun? Ja, ich will gerne mit ihrer Tochter zum Kino. Ah, okay, komm rein. Ja, aber da hat es mit Absicht gemacht. Mhm. Was, ne? Und da habe ich da gesessen und meine Frau, heute meine Frau, das hat ein bisschen lange gedauert und da habe ich da auf die Bank gesessen und ja, was muss ich jetzt sagen? Was, ne? Und nervös, schwitzen. Und dann kam sie zum Glück in 2-3 Minuten und sind gegangen. Und dann einen Tag später hat mein Schwiegervater in die Kabine gesagt, Jungs, dass ihr alles, dass ihr es jetzt wisst, oder dass ihr es jetzt weißt, er kommt bei mir zu Hause. Und mehr hat er nicht gesagt. Und das war's. Es war zum Glück, war ich Stammspieler, war, wenn ich Ersatzspieler wäre, wäre das vielleicht eine schwierige Geschichte. Aber das Freundschaftsspiel, da habe ich weiche Beine gehabt. Ist das ein gutes Deutsch?
Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja. Weiche oder wackelige Beine. Ja. Ich habe die Geschichte natürlich auch so gehört, bisschen anders, dass du schon davor auch nicht so richtig trainiert hast oder nicht so richtig trainieren konntest, ja, weil du im Kopf so ein bisschen woanders warst und dann ist der Co-Trainer das erste Mal zu dir gekommen und hat dich gefragt, gibt's irgendein Problem? Du hast das erste Mal wohl Nein gesagt. Dann ist er irgendwann nochmal gekommen und gesagt, komm Marc, lass uns mal hinsetzen. Was ist das Problem? Und dann hast du gesagt, ja, ich finde halt die Tochter von unserem Trainer, von Bert van Marwijk, so toll. Ne? Der Assistent hat gesagt, da hast du wirklich ein Problem.
Ja,
ne?
Ja, stimmt. Aber mit ihm habe ich immer die Pässe trainiert.
Ja.
10 Meter, 20 Meter oder mit ein bisschen Effekt dran oder geradeaus auch hohe Bälle. Und 1-2 Trainingen habe ich, hatte von links nach rechts gelaufen. Die Bälle, die flogen nach links, die flogen nach rechts, hoch. Aber das war eine Katastrophe. Und danach hat er mir gesagt, was ist los? Ja, egal. Und da haben wir ein Freundschaftsspiel gehabt, ich glaube in Luxemburg. Und da habe ich ihm gesagt, ja, das ist etwas mit der Tochter vom Trainer, was muss ich machen?
Aber es hat ja alles gut funktioniert.
Ja.
Ja? Ich habe geheiratet, habe 3 tolle Kinder. Es ist,
stimmt.
Hätte ja auch anders ausgehen können irgendwie. Dann, du warst ja ganz jung sowieso, als du debütiert hast, 16, ne? Ehrendivise.
Ja. Ja.
Wann in der Champions League das erste Spiel gemacht?
Eindhoven gegen die Bayern. Das hast du nicht so. Das hast du mit Absicht gefragt. Bayern, Eindhoven. Ich glaube, das muss August oder September 1999 sein, oder?
Mhm.
Ja, Lothar.
Ja.
Im Nachhinein habe ich noch gesprochen. Das war, glaube ich, Champions League Finale, wo wir zusammen im Studio waren. Mhm. Da war Lothar auch da.
Ja.
Da habe ich ihm gesagt, aber wirklich, du das kannst du nicht machen, weißt du? Ich habe dich geschubst und statt dass du am Boden fliegst, springst du hoch und ich kriege eine rote Karte in mein erstes Champions League Spiel. Sag mal, alles um zu gewinnen. Ja, da hat er noch recht auch noch.
Also Champions League Debüt rote von Marc van Bommel gegen die Bayern.
Das ist
rote Karte gegen Lothar Matthäus.
Ja, das ist eine von die zwei glattrote Karten.
Also Wahnsinn, ne? Wirklich Wahnsinn.
Im Olympiastadion.
Ja, damals war doch noch das Olympiastadion. Jetzt ist es die Allianz Arena. Jetzt hast du mit ganz vielen tollen Spielern zusammen auf dem Platz gestanden. Also ein paar haben wir schon genannt. Einer ist natürlich auch Thomas Müller.
Thomas.
Der darf jetzt nicht weitermachen. Wir haben gesagt, irgendwie okay, sportlich reicht's irgendwie nicht mehr.
Aber Thomas.
Gibt's natürlich ganz viele Meinungen, ne? Die einen sagen, ja, ist okay, ne? Irgendwann ist es nun mal vorbei. Die anderen sagen, Thomas Müller, kannst doch nicht ohne Thomas Müller und die beiden, das geht ja gar nicht. Was denkst du?
Thomas kam, in die Kabine, 2008, glaube ich. So wie er jetzt ist, so war er damals schon. Toller Typ. Fußballerisch, funktionell. Immer funktionell, hat er nachgedacht. Manchmal sah es nicht aus, wie er sich bewegt hat oder wie er ein Tor geschossen hat. Das war immer die richtige Entscheidung. Und wir haben Holger Badstuber kam auch dabei, so 2008. Da waren wir am einen Tisch. Arjen Robben, Holger Badstuber, Thomas Müller und ich. Immer zu fit. Und sie waren sehr jung und Arjen und ich waren etwas älter, aber die Stimmung war so gut am Tisch. Das war riesig. Und die Sätze, die er jetzt auch raushaut, die hat er damals mal. Und es waren Top-Spieler damals schon. Und er ist immer besser geworden. Und ich bin der Meinung, dass Thomas immer noch von guten Einfluss ist auf unsere Mannschaft. egal wo er spielt. Aber ich hatte gehofft, dass Bayern noch ein Jahr verlängert. Da kann man immer mit Thomas reden. Thomas, hör mal, wir wollen verlängern, spielst nicht alles, aber willst du das? Ja oder nein? Und jetzt hat vielleicht Bayern, ich weiß es nicht ganz genau, wie oder was, aber ich glaube, dass Bayern jetzt die Entscheidung getroffen hat. Ja. Und es ist schade. Schade für Thomas. Schau mal, das ist meiner Meinung nach vielleicht der beste und größte Bayern-Spieler. Natürlich redet man natürlich über Beckenbauer von früher und alle anderen, was dazwischen sind. Aber er hat das meiste gewonnen, das längste da gespielt. Respekt für Thomas.
Wie findest du die Bayern-Saison? Also Pokal raus, Champions League raus gegen Inter, wo sie zweimal ordentlich gespielt haben. Meister werden sie?
Wenn man Bayern Meister ist, ist okay. Ist eine okay Saison. Also wenn man dann den Pokal nicht gewinnt und Champions League nicht richtig weit kommt, also Viertelfinale, man kann ja schon verlieren. Das sind Top-Mannschaften, die da drin sind. Aber dann ist da immer was los. Und deswegen ist es auch Bayern München.
Das stimmt. Aber weil wir gerade bei der Meisterschaft sind, wenn man als Trainer Meister wird zum ersten Mal, ist das doch nochmal ein bisschen über den anderen Titeln?
Ja, das ist, weil man an die Seitenlinie steht und man versucht, die Mannschaft so gut vorzubereiten, dass sie vorbereitet sind auf dem Gegner, dass wenn sie etwas anders machen, dass man ändern kann. Und wenn man Trainer ist, ist es nur schön, wenn man gewinnt. Und ja, das war natürlich der letzte Titel ist immer der schönste, sagt man. Aber das war außergewöhnlich.
Deine Söhne spielen ja auch. Spielt deine Tochter noch Tennis eigentlich? Oder?
Nein, nur ein bisschen zum Spaß. Oder schon Spaß. Ich spiele Bundesliga in Gladbach.
Ah, okay.
Also ja, im Sommer.
So
ja,
das viel, ist, so viel zu
Spaß. Nein, ich spiele in Berlin oder Hamburg. Ja.
Und deine Söhne spielen beide Fußball? Einer ist in Bocholt?
Einer in Bocholt in Belgien. Da hat bei Patro ist er unter Vertrag. Mhm. Die spielen jetzt Playoff, um aufzusteigen zu der ersten Liga. Und jetzt hat er bei Bocholt gespielt, war er verletzt. Und die letzten 5, 6 Spiele hat er wieder 90 Minuten gespielt.
Und der andere hat gerade das Pokalfinale verloren.
Ja, letzten Montag, ja. Das war leider.
Leidest du damit als Papa?
Ja, ja. Ich war, ehrlich gesagt, ich war nervöser, wie ich selber gespielt hat oder Trainer war. Das war ja, wirklich, wirklich nervös. Und dann ist man so aufgeregt. 1-0 vorne für AZ Alkmaar. Und dann in die 96. Minuten kriegen dann 11 Meter und 1-1 und dann wird es 11 Meter schießen und sie verlieren den Pokal. Das war seine erste Titel gewesen. Er ist ja 20, aber er ist sehr ehrgeizig. Und da habe ich ihn gesehen nach dem Spiel. Da weiß ich auch ganz genau, so wie er früher war, als kleiner Junge, da war er richtig böse, wirklich, ja, wie kann man das gut sagen? Das war eigentlich nicht übertrieben, aber richtig im Ernst. Da war so böse. Da habe ich was sagen können, das hat nie gelungen, durch die Mauer zu kommen. Und das sage ich jetzt auch wieder. Also die Mentalität hat das schon ein bisschen von mich. Aber dann sieht man als Vater auf die Tribüne und dann, das ist nicht einfach.
Das glaube ich. Würdest du den beiden wünschen, dass sie so eine Karriere machen wie du? Oder würdest du sagen, wenn sie ein bisschen Fußball spielen und dann irgendwann was Vernünftiges arbeiten, sage ich jetzt mal, aus Spaß oder was anderes machen, ist auch okay.
Na, wenn sie es wollen, und sie wollen es beide, dann dann müssen die Fußball spielen. Und nur das Schwierigste für die Jungs ist, dass immer den Namen, es geht immer über von Bommel, und dann ja. Sagen sie, ja, dein Vater hat das gewonnen, dein Vater hat das gewonnen. Bei der Jüngste ist es schon, es ist nicht mehr der Sohn von, aber ich bin den Vater. Sage ich das gut? Normalerweise sagen sie, der Sohn von Marc von Bommel. Und jetzt sagen sie nicht mehr der Sohn, Ruben, und sein Vater ist Marc von Bommel. Also das ist schon gut, dass es nicht mehr um mich dreht. Weißt du? Das ist auch nicht einfach für die Jungs, weil überall, wo sie kommen, im Stadion oder mit der Presse, er wird schneller vorm Kamera gezogen, dann jemand anders. Das ist normal, aber als junger Kerl ist das nicht einfach, wenn man immer verglichen wird mit seinem Vater. Und so haben wir einige in Holland. Wir haben von Persie, wir haben Van der Vaart, wir haben Heitinger, wir haben Van Nistelrooy, wir haben Schneider. Es sind sehr viele, die von der Nationalmannschaft 2010, wo die Jungs jetzt etwas so hoch, oben ist es 20, der spielt schon erste, sag mal, erste Liga. Und die anderen kommen U19, U21. Mhm. Und das ist ja schön. Aber manchmal rede ich mit die Jungs, mit Schneider oder mit Van der Vaart, und die sagen genau das Gleiche. Dass das gar nicht so einfach ist für die Jungs, um die gleiche Karriere zu machen wie ihr Vater. Das ist sau schwierig. Vielleicht noch schwieriger, so wie wir es selber gehabt haben.
Das glaube ich. Dein Sohn, also jetzt in Alkmaar, konnte ich nachschauen, der bekommt auf jeden Fall weniger gelbe Karten als der Papa. Das habe ich jetzt schon mal, habe ich schon mal rausgefunden. Ja. Aber weil wir Ottmar Hitzfeld eben gehört haben, der hat ja diesen Aggressive Leader, diesen Begriff geprägt irgendwie, der dir gar nicht so richtig gefallen hat am Anfang. Warum eigentlich nicht?
Na, Aggressive Leader, dass man nur aggressiv ist. Aber Ottmar hat das sehr positiv hatte das gemeint. Das aggressive, ja, das kann man positiv oder negativ sehen. Ich habe es am Anfang negativ gesehen, aber im Nachhinein und auch während meiner Karriere aggressive Leader. Leader, man hat verschiedene Leader. Und das so hat es Ottmar auch gemeint, dass es positiv ist. Und er hat auch recht gehabt. Das war, glaube ich, nach 2, 3 Spielen, wo wir gewonnen haben, wo wir eigentlich nicht gut waren oder im Rückstand geraten sind, wo ich das Spiel mit meiner Zweikämpfe und fußballerisch auch die Spiele gedreht habe. Ich glaube, dass er da mal gesagt, oder ich habe viel Kritik bekommen für meine Fouls oder so. Und er hat auch mal gesagt, hör mal, das ist mein Aggressivleader.
Ja, sowas.
Der berührst du nicht, weißt du? Ich schütze ihn. Mhm.
Aber wird bei euch zu Hause dann eigentlich nur über Fußball gesprochen? Ich meine,
sehr viel, ja. Ja. Aber das ist auch Fußball. Das ganze. Ich habe mit meiner Frau dann darüber gesprochen am Dienstag. Am Montag war es Pokalfinale, am Dienstag zu Hause. Und das beeinflusst so viele, dann ganze
Alltag.
Ja, alles. Man denkt nur dran, hat verloren. Und dann will man was anderes machen und denkt immer an Fußball. So wie es früher war bei mich selbst, ist es so geht es weiter. Und das Fußball bestimmt eigentlich das ganze Leben. Und eigentlich ist das nicht so. Fußball ist das Wichtigste, wie sagt man es gut auf Deutsch?
Schönste Nebensache.
Genau.
Ja. Und deine Frau, die leitet auch so mit den Kindern, wenn die Tennis spielen oder Fußball? Ja?
Ich kann auch nicht Fußball schauen mit meiner Frau, wenn wir zu Hause sind. Wenn Ruben spielt und wir sitzen am Fernseher, jeder Angriff, wenn der Ball über die Mittellinie geht, wird schon spannend.
So, du warst in der Bundesliga-Trainer beim VfL Wolfsburg. Vorbereitung war so ein bisschen holperig. Super Start, ganz vorne mit dabei gewesen. Dann ging es wieder so ein bisschen runter. Was hat dir gefehlt? Was hat der Mannschaft gefehlt? Wie war dieses Erlebnis Bundesliga?
Wolfsburg wollte eigentlich mehr Ballbesitz, Fußball. Weil mit Olli Glasner war es, die haben das sehr gut gespielt. Es war hohen Pressing, umschalten, Tor geschossen. Ich glaube, sie waren 14 in die Liga, Champions League. Sie wollten den Spielstil ein bisschen ändern. Mehr Ballbesitz, aber trotzdem hohen Pressing. Das war schwierig anzufangen, um das im Kopf zu ändern, aber auch auf dem Platz. Und in die Bundesliga super gestartet. Ich glaube, der beste Saisonstart in die Geschichte von Wolfsburg. 4-mal gewonnen. Mhm. Und danach haben wir 5-mal nicht gewonnen oder 5-mal verloren.
Genau. Und dann
Frankfurt. Das 5. Spiel war Frankfurt zu Hause. Unentschieden.
Dann 4-mal verloren.
Ja. Dann 4-mal verloren. Und dann bin ich entlassen. Also ich bin nicht gescheitert an die Bundesliga und auch nicht an Wolfsburg. Nur an eine Person. Und ich habe 5 Jahre gar nichts drüber gesagt. Schon 5 Jahre her, glaube ich. Aber das ist immer noch, ich finde es immer noch komisch, weißt du? Das ist
also eine Person heißt Jörg Schmadtke.
Ja.
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 Also es hat.
Ich habe mal nie drüber geredet.
Es hat nicht gepasst zwischen
euch? Es hat nicht gepasst, überhaupt nicht gepasst. Vom Anfang an schon nicht.
Und was lernst du daraus? Also, ihr habt ja wirklich sehr gut angefangen, ne? Du hast bist Meister geworden mit Royal Antwerpen, hast andere gute Stationen gehabt, sich mehr mit den Menschen zu beschäftigen vorher in dem Verein, wenn du Trainer wirst? Oder was ist so die Konsequenz?
Ja, es war sehr wichtig für mich, weil in Antwerpen hatte ich Marc Overmars als Sportdirektor und mit Marcel Schäfer war top, wirklich. Aber man muss Ruhe haben, um zu arbeiten und nicht immer das Gefühl haben, dass man unter Druck steht. Das ist das das Wichtigste im Fußball für einen Trainer, dass man dich keine Sorgen macht, wenn wir heute verlieren oder ich nehme die Entscheidung. Nein, das musst du alles selber machen und auch tun bis zum Schluss. Also nie ändern, weil jemand dich einen Tipp gibt im Verein, der nicht jeden Tag auf dem Platz steht. Und das muss man immer tun, unabhängig. Man muss unabhängig sein. Und ich habe da einen Fehler gemacht und eigentlich wusste ich schon vom Tag eins, dass das nicht passt.
Mhm. Ja. Wir kennen uns ja ein bisschen von der Zeit, als du gespielt hast. Du warst ja auch mal zu Gast im Studio bei Sky. Also ich finde, du bist ja sehr offen und sehr kommunikativ. Aber ich weiß ja, du hast ja jetzt mit Jörg Schmadtke darüber noch gar nicht gesprochen, obwohl es so lange her ist. Ich kenne ja Jörg Schmadtke auch. Ich finde auch, dass das ein kommunikativer Mensch ist. Wo hakt es da, dass man das vielleicht einfach nochmal ausräumt und sagt, du, Jörg, ist halt so, passen nicht zusammen, ist ja gar nicht so schlimm?
Ja, klar. So redet man auch miteinander.
Ja.
Und man hat das Gefühl, dass das nicht klappt. Und ja, so schlimm ist das auch wieder nicht. Das passiert halt mal im Fußball. Mhm. Und es ist, ja, ich habe gar nicht drüber nachgedacht oder ich habe da 5 Jahre nicht drüber geredet. Sehr viele Anfragen oder vom Kicker oder vom Sportbild. Was ist da los? Wolfsburg hat geredet. Die müssen ja versuchen zu erklären. Aber ich habe es nie gemacht. Weil das gehört sich eigentlich nicht so. So wie jetzt wieder darüber reden, ist es ganz normal. Aber ich sag nicht 4 Wochen später das war Katastrophe oder das oder wie auch immer.
Du beobachtest natürlich auch viel die anderen Mannschaften, die anderen Trainer jetzt. Jetzt ist Vincent Kompany oder Vincent Kompany, wie es heißt, den du natürlich auch kennst, der in Belgien auch gute Arbeit geleistet hat, mit City gespielt hat und so weiter. Wie findest du, was er macht?
Na, ich kriege nicht alles mit, was da passiert, natürlich im Verein, aber von außen, wie ich das so sehe, macht er das sehr gut, ganz locker. Mehr als Spieler sieht er aus. Mhm. Und das ist auch gut, dass du ganz nah an die Spieler bist, ohne deinen Respekt und deine Autorität zu verlieren. Ich glaube, dass er das gut macht und bei Bayern muss man nur gewinnen. Am liebsten mit gutem Fußball, ja.
Bei Bayern muss man nur gewinnen, das geht
ja
immer so weit.
Ja, das sitzt im Kopf. Eigentlich ist es Wahnsinn, dass man so sagt, aber Meisterschaft sowieso und dann guten Fußball versuchen und dann Champions League. Eigentlich ist es Wahnsinn, dass da, dass es ohne Pokal und Champions League jetzt schon Stress ist. Ja. Hm. Aber das ist halt, es geht immer, es muss immer mehr.
Ja, und letztes Jahr das Double von Leverkusen, das hat denen natürlich wehgetan.
Aber das habe ich auch gespürt. 125 Jahre Bayern, den Feier, da ging es nur um Leverkusen. Also Uli und Kalle waren auf die Bühne, haben da einige Fragen bekommen, aufgekriegt und beantwortet und hat Uli gesagt, ja, jetzt müssen wir endlich mal die Leverkusen wieder schlagen. Das war, glaube ich, Pokal. Mhm. Pokal ab.
Ja.
Viertelfinale oder Halbfinale aus. Nein, auf Champions League, ich weiß es nicht ganz genau.
Das war, ja, Champions League, ja, genau. Die haben im Pokal also, raus gegen Leverkusen.
Und in Champions League weiter, ne?
Ja, genau.
Ja, und jetzt mussten wir die wieder mal angreifen. Auf einer 125-jährigen Feier. Das eigentlich ist das Bayern München.
Ja, der Stachel hat tief gesessen in jedem Fall. Hast du Lust auf die Bundesliga?
Immer Lust. Ich verfolge alles noch. Und mein ältester Sohn verfolgt auch die zweite Bundesliga, die Konferenz. Da passiert immer was. Da ist immer was los. Da oben so viel Differenz ist da nicht. Wie 4, 5 Punkte, glaube ich. Und das war es schon. Platz 1 bis 9, glaube ich, 3 Punkte. Ja, das ist... Ich muss sagen, ihr macht das schön gut, weißt du?
Ja.
Im Fernsehen. Dass ihr eine schöne Show macht, dass sehr viele Leute gucken. In Holland auch. Aber nicht alle haben Sky. Was es ist natürlich...
verboten.
Man muss zahlen, ja, genau.
Ihr guckt verboten. Ja. Gut, wir haben uns ja auch, also Sky hat sich auch Erik Mayer ausgeliehen, ne? Also,
ja.
Du warst ja auch schon bei Sky. Wie sortierst du die Anfragen, wenn du die kriegst?
Ich habe von meinem Berater gelernt,
war ja Raiola?
Mino Raiola. Ja. Leider am 30. April ist es 3 Jahre her. Dass er verstorben ist. Er kam zu mir, er hat einen Verein gehabt, ja, nein, gehe ich nicht hin. Marc, immer anhören, man weiß nie, was die Pläne sein. Man kann vielleicht überrascht werden oder die haben andere Ideen, damit du denkst, oder der Verein ist nicht schön oder was auch immer. Also das mag ich, aber ich könnte nicht alles mit jedem reden, weil das war auf einmal war es so viele überall von Südamerika, nur Asien, Japan, Europa, und da haben wir gesagt, ja, jetzt muss wir ein bisschen einschränken. Und habe einige Gespräche geführt, aber es ist sehr schwierig, um einzusteigen mitten in der Saison. Und das wollte ich eigentlich nicht, weil die Umstände dann mit dem Verein, meistens geht es nicht gut, wenn ein Trainerwechsel da ist. Man muss wieder anfangen, man hat dann vielleicht 3-4 Tage bis zum ersten Spiel wieder. Da muss man versuchen, die Mannschaft zu beeinflussen, den Stab. Man muss sie kennenlernen, man muss sagen, ey, ich will so und so spielen, das ist so schwierig. Und wenn man am Anfang der Saison spielt, oder anfängt, dann hat man 5, 6, 7 Wochen oder vielleicht 4, jetzt wird es immer enger, um die Mannschaft vorzubereiten, und dann das führt viel besser an. Also schauen wir mal, was da passiert.
Aber wenn die Bayern anrufen würden, das würdest du dann schon anhören.
Bayern können nicht mehr anrufen.
Es gibt noch ein anderes großes Thema, du wirst das verfolgt haben in Deutschland, Antonio Rüdiger. Es gab das Pokalfinale in Spanien zwischen Real Madrid und Barcelona. Antonio Rüdiger war schon ausgewechselt. Real Madrid hat zurückgelegen. Da wurde ein Foul gepfiffen für Barcelona gegen Real oder Mbappé. Und er ist wirklich, hat sich sehr schlecht verhalten. Also hat einen Eisbeutel Richtung Schiedsrichter geworfen. Dann gab's angeblich so Aussagen wie Hurensohn, Missgeburt Richtung Schiedsrichter. Jetzt wird in Deutschland diskutiert. Kann Antonio Rüdiger noch Deutschland repräsentieren für die Nationalmannschaft? Was sagst du dazu?
Ich habe es auch gesehen. Das war sowieso ein hektisches Spiel. Da war fast jede Foul wurde da kommentariert durch die Spieler, sehr aggressiv, sehr aggressive Geste und so weiter. War viel Spannung drin, aber ich bin schon sehr froh. Und natürlich habe ich gesehen, habe ich auch gedacht, ja, was ist da los? Dass er selber schon darüber geredet hat, das geht ja nicht. Man kann schon emotional sein oder über die Grenze gehen auf dem Platz, dass man eine rote Karte kriegt oder was auch immer, aber akzeptiere es. Und trotzdem versucht man die Emotionen nicht so rauszulassen, so wie Antonio das gemacht hat. Aber wenn jetzt geredet wird über, darf er noch für Deutschland reden, ja, oder spielen. Ja, das geht mir ein bisschen zu schnell und zu extrem. Das glaube ich nicht, aber dass er da selber einsieht, dass es verrückt war. Ich habe es noch nie gesehen, ne? Dass jemand so ausrastet und wirklich einer hat ihn richtig fest. Er war fast, ja, das war Wut, glaube ich. Das war Hass. So hat es ausgesehen. Das war schlimm. Er muss ja wirklich, er muss mit, ja, wie sagt man das gut auf Deutsch? Ja, es geht einfach nicht. Ich habe viele komische Sachen gemacht, aber so, das habe ich noch nicht gemacht.
Ja, voller Adrenalin, ne? Und die ganzen Gesichtszüge sind ihm halt komplett entglitten. Also das waren schon unschöne Szenen.
Das ist auch seine Stärke auf dem Platz, aber jetzt, das war Wahnsinn.
Vielen Dank, Marc.
Hast du die Ecuador-Jungs noch?
Ecuador, genau, Antwerpen.
Weil das wollte ich eigentlich sagen am Anfang. Für einen Trainer ist es immer wichtiger, dass man ein gutes Verhältnis hat mit den Spielern. Das ist einfach so. Früher hat man Otmar, Jupp oder Van Gaal. Da kam man nicht nah dran. Der Respekt war da und das hat man auch nicht versucht. Und die Trainer wollten es auch nicht. Die waren da oben und die haben gesagt, wir spielen so, so und so. Und wenn man da Kontakt hat, war es normal, ganz, ganz locker. Aber nicht so nah dran als heutzutage. Und das ist sehr wichtig, dass wenn man die Mannschaft bastelt und versucht so beeinflussen und den Taktik hinzukriegen, dass man die Jungs alles sagen kann auf dem Platz, ohne dass man denkt, hey, das ist persönlich. Heutzutage ist das sehr empfindlich. Dass man in die Kabine nicht nur Nummer 1 bis 11, aber alle Spieler versuchen, das Gleiche zu behandeln. Das geht nicht. Aber das Verhältnis, das persönliche Verhältnis muss gut sein. Und erste Jahr in Antwerpen, zwei Jungs aus Ecuador, Pacho, Antwerp, Frankfurt, Paris Saint-Germain, Topspieler, wirklich Top-Spieler. Und Antonio Valencia war ein jüngerer Spieler und die kamen natürlich aus Ecuador. Die waren zusammen in einer Wohnung. Und mit Pacho hatte ich ein super Verhältnis, gleich vom Anfang an, aber Anthony Valencia war es immer schwierig. Er hatte gedacht, jetzt habe ich ihn. Habe ich gut mit ihm geredet nach dem Training oder so. Und dann 2-3 Tage später war es wieder, da war er deprimiert, da war kein nicht gut drauf. Habe ich gedacht, wie kann ich ihn jetzt zu mir kriegen, weißt du, dass wir ein gutes Verhältnis haben, dass ich alles zu ihm sagen kann, ohne dass er spürt, dass es nicht nicht echt ist, dass ich etwas sage, dass er denkt, ah, das sagt er nur, weil er will, dass ich gut spiele. Aber nein, insgesamt alles. Und wir haben in der Früh Training gehabt und die Jungs waren nach Hause. Das war 5:30 oder so. Habe ich so mein Mannschafts wie sagen wir, Teammanager, habe ich gesagt, gib mir mal die Adresse von Pacho und von Anthony. Sag ja, warum? Ich fahre mal vorbei. Adresse gekriegt, ich bin da hingefahren, hab geklingelt, kein Licht, gar nichts. Die Gardinen, sagen wir es Gardinen.
Gardinen, ja.
Die waren zu. Und da habe ich so ein Selfie gemacht mit die Tür im Hintergrund und der habe ich geschickt. Und ich laufe so zu meinem Auto und auf einmal die Gardinen offen. Coach. Und dann bin ich wieder zurückgegangen. Ich komme rein. Ein Sofa, Fernseh, Tisch, 4 Stühle, Kühlschrank und Küche. Jungs, wie ist es? Ich habe ein bisschen Spanisch von den Nonnen in Holland Spanisch geredet. Das ist nicht top, aber ich kann, sie verstehen ganz genau, was ich sage. Und Jungs, was macht ihr jetzt? Ja, PlayStation, wir haben geschlafen, ihr habt mir aufgewacht. Ah, Entschuldigung, Jungs. Wollt ihr was trinken, Coach? Ja, mach mal ein stilles Wasser. Also ich sitze auf dem Stift, der macht einen Kühlschrank auf. Da steht Cola, da steht Zucker, da steht Red Bull, da steht nur schlechte Sachen, wirklich. Ich sage, Jungs, was macht ihr? Wieso gut? Das schmeckt gut. Ja, das schmeckt gut, ja. Aber nächstes Mal, wenn ich komme, steht da nur Wasser.
Muy rico, hä?
Ja, steht nur Wasser da und professionell und so weiter. Ich war da 2,5 Stunden. Wir haben geredet über alles. Wir haben Netflix-Dinge angeschaut. Oh, kannst du La Casa de Papel? Ja, super, ich bin ja mit Staffel 7. Ja, wir auch und so weiter. Haben wir darüber geredet. Alles. Es war top. Und ich fahre nach Hause. Und von dem Tag an war es ein super gutes Verhältnis. Immer noch. Leider hat er sich das Kreuzband gerissen. Habe ich ihm Nachricht geschickt und so weiter. Und man schreibt die Herzchen, die rote Herzchen. Und das ist top. Und 2 Wochen später bin ich abends daheim, war ich zu Hause, kriege ich ein Selfie von den Jungs mit nur Wasser im Kühlschrank. Aber das ist heutzutage wichtiger, ja. Sehr wichtig.
Es hat funktioniert.
Ja, das war top. Ja.
Also vielen Dank für die Zeit und für die ganzen Einblicke und eine wilde Fahrt durch ein großes Fußballerleben von Marc van Bommel. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass du in deinem letzten Spiel noch mal eine gelb-rote Karte gekriegt hast und dann zurückgetreten bist. Vielen Dank, ja. Marc. Bitte. So, das war Marc van Bommel. Überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr das hören. Und es gibt es in Ausschnitt natürlich auch bei Sky, produziert von 360 Media. Und es war ein sehr interessantes, spannendes Gespräch. Vielen Dank.
Das war Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.